Dann war Eiszeit zwischen der Jessie und mir, kann man sagen. Also wir hatten ja das Geschäft und natürlich, wir waren beide interessiert daran, dass der Rubel rollt. Also haben wir beide getan, was nötig ist als Partner. Aber halt keine private Bemerkung, kein Blick, kein gemeinsames Mittagessen, ja nicht. Ich dachte mir, gut, wenn sie das so haben will. Ich bin dann nicht derjenige, der dann irgendwie, ich sag mal auf Deutsch, schwanzwedelnd hinterher rennt und sagt, aber Jesse, wir haben uns wieder lieb. Nö, ich weiß auch, was ich kann und was ich beigetragen habe zu der Firma. Also ich bin ja nicht, ja.
Es ist Falco und mein vorletztes Gespräch. Damals, im Herbst 2017. Wir sitzen wieder an dem Resopaltisch im Haus seiner Mutter, der wieder mit leeren Bier- und Schnapsflaschen vollgestellt ist. Ich zweifle daran, dass es schon wieder etwas zu feiern gegeben hat. Eigentlich hatte ich Falco um ein weiteres Treffen im Kaisertreu gebeten, in der Hoffnung, dieses Mal den Inhaber Mike kennenzulernen. Aber Mike lädt mich via Falco aus. Mike habe ein Problem mit der staatsfinanzierten Lügenpresse, erklärt Falco und steckt sich eine Zigarette an. Ich erkläre, dass ich freischaffend bin und nicht aus Gebühren bezahlt werde. Zumindest nicht mehr. Falco sagt, das sei doch alles eins. Ich frage Falco, ob er mich für einen Lügner hält. Falco verneint energisch, setzt dann aber hinzu, dass Mike im Prinzip völlig recht habe. Ich verstehe nicht, was er mir damit sagen will. Falco zuckt lässig mit der Schulter und erklärt mir, dass ich ein paar Webseiten besuchen solle, die er mir empfehlen könne. Dann würde ich verstehen. Ich versuche professionell zu bleiben und mich nicht irritieren zu lassen. Aber ich spüre, wie sich durch Falcos Vorwurf eine Kluft zwischen uns auftut. Ich frage mich, ob es sich für Jessica Buge so ähnlich angefühlt haben mochte. Damals, in der großen Eiszeit von Donneroda.
Dann war Jessies 33. Geburtstag und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich ja nicht eingeladen werde. So weit war es zwischen uns. Ich sag Eiszeit, weil es Eiszeit war. Es war eine große Feier, es war ja eine Schnapszahl und es war auch das Motto von der Party, Schnapszahl. Und es war eigentlich alles da, was in Donneroda Rang und Namen hatte. Und es war klar, dass sie mich dann auch einlädt. Waren auch ein paar Geschäftspartner da. Das hatte auch also so ein, zumindest am Anfang so ein quasi was Offizielles. Da hätte sie mich ja nicht einladen können, ohne dass hinterher das Rede groß gewesen wäre. Das wollte sie auch nicht. Dachte ich mir, na gut, dann werde ich mich auch mal ein bisschen fein machen für die Dame. Und bin bei uns in Mittleren Stern.
Ich denke, dass mir eigentlich eine Entschuldigung zusteht. Aber Falco ist schon wieder in die Vergangenheit abgetaucht. Darum lasse ich mir nichts anmerken und bitte ihn um eine Erklärung, was es mit diesem Stern auf sich hat.
Das ist so ein Kaufhaus bei uns. Das war eigentlich die größere Filiale vom Stern. Den Stern gab es ewig, der war 120 Jahre in Donneroda. Und dann hat er sich vergrößert und das war dann einfach der größere Stern. Und dann kurz darauf haben die aber direkt vor der Ortsgrenze, haben sie nochmal so einen Riesenstern aufgemacht. Dann gab es eben die drei Sterne, den Stern, den mittleren Stern und den Riesenstern. Alles aber quasi Kaufhausstern, also alles derselbe Betreiber. Und dann ist der kleine Stern, also der Originalstern, ist ausgebrannt. Und der Riesenstern, der hat sich nicht rentiert, der war zu groß für die Gegend und der ist auch eingegangen. Und am Ende blieb der mittlere Stern übrig. Also deswegen heißt es immer, ist immer noch der mittlere Stern, obwohl es die anderen Sterne nicht mehr gibt, aber ist ja auch egal jetzt.
Lügenpresse. Es kostet mich Überwindung, Falco nicht zur Rede zu stellen. Aber ich reiße mich zusammen und nicke ihm ermunternd zu. Und meine Besonnenheit wird mit einer erstaunlichen Geschichte belohnt. Falco Senf, der Mann, der den Sweatercode knackte. Episode 5, der große Wurf. Wir erinnern uns. Nach dem unerwarteten Erfolg seines hässliche deutsche T-Shirts eröffnet Falco zusammen mit seiner Partnerin Jessica Buge im Herbst 2012 den Webstore falcomotive.com. Das Angebot besteht aus T-Shirts, Sweatern und Mützen und erfreut sich wachsender Beliebtheit, vor allem im politisch rechtsoffenen Segment. Während Falco sich über den soliden Umsatz und die neu gewonnene Nähe zu seiner Traumfrau freut, will die ambitionierte Jessica auf den allgemeinen Markt für Freizeitbekleidung vorstoßen. Sie fordert von Falco die zündende Idee, die dieses Vorhaben ermöglichen soll. Falkos Zukunft steht in den Sternen. Oder im mittleren Stern, dem Bekleidungsdiscount am Alten Markt in der Innenstadt von Donnerroda.
Da war ich jedenfalls und wollte nach irgendeinem Outfit, was ich anziehen kann, zu Jessys Geburtstag gucken. Und arbeite mich so durch die Herrenoberbekleidung und gucke nach einem Hemd. Und mir fällt was auf, was Bemerkenswertes. Und zwar, dass all die Hemden, das, was überall hängt, das sind Hemden mit so Bedruckung, so Schrift. Und zwar nicht so wie bei uns, so drauf geflockt oder geplottet, sondern so wie ausgeschnitten die Buchstaben aus einem anderen Stoff und dann festgenäht. Das ist das eine. Und dann habe ich mir die Motive angeguckt und da stand dann Portland Sailing 1986 Team Spirit. Und daneben ist so ein Anker und da sind so Seile drum gefunden. Und ich weiß noch, wie ich mich frage, wer denn aus Donnerroda schon mal in Portland war. Und vor allen Dingen 86, ich meine, da war ja die Mauer noch. Wer hat es geschafft, 86 nach Portland zu kommen, um da zu segeln? Warum muss man genau da 1986 Seiling gemacht haben? Es war mysteriös. Und dann sehe ich das nächste, Buenos Aires Dancing Club 1974. Und auf der Schulter, wie so eine Disco-Kugel, und es glitzert alles. Jetzt wird es mir zu blöd, 74 in Argentinien. Wer ist denn da hin zum Tanzen? Ich war völlig perplex. Ich wusste ja nicht, was ich damit anfangen soll. Und zwar Pacific Fleet 1958, Gorgeous. Also ich habe es nachgeguckt, ist Englisch und heißt irgendwie großartig oder so. Also fantastisch, irgendwas Tolles. Und daneben zwei so gekreuzte Düsenjets. Er hat mich an die Fahne erinnert. Da hatte man ja auch so kleine Anhängerchen, da wusste man, ah ja, der fährt zur See, der ist bei der Infanterie und so. Das wusste man dann. Ich stand im mittleren Stern und war vom Donner gerührt. Das hängt hier so viel. Pacific Fleet 1958, Gorgeous. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Warum steht das auf einem Hemd in Donnerroda 2014? Und warum nimmt der Mann das gerade von der Stange und geht damit zur Kasse und bezahlt? Pacific Fleet 1958, Gorgeous. Der sieht nicht aus wie ein Kommandant von einem Flugzeugträger oder wie ein Düsenjet-Pilot. Der sieht auch nicht aus, als hätte er 1958 schon irgendeinen Atemzug gemacht. Ich kenne den. Das ist der neue Azubi von der Metzgerei Schlümmern. Ja? Also selbst wenn er es dem Vater schenken will. Und der war bestimmt auch nicht der Flugzeugträgerkommandant. Also, was ich sagen will, ist, ich stand vor einem Rätsel. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich weiß nicht, warum das da drauf steht. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich dachte mir, das muss man doch rauskriegen. Es muss irgendwie die Leute andingern. Der Schlüssel, dass du ans Herz von die Leute kommst. Ich war die nächsten zwei Tage nonstop im mittleren Stern. Wenn ich nicht so ein bekannter Hund gewesen wäre in Donnerroda, der Ladendetektiv hätte gedacht, ich wollte was mopsen. Ich habe mir jede Bedruckung angeguckt, habe mir genau aufgeschrieben, wo ist sie. Anfangs habe ich auch den Stich noch aufgeschrieben. Das habe ich dann gelassen, weil ich habe gemerkt, dass da verzettelt man sich.
Das kann ich auch. Dieser Satz fällt oft, wenn leichtfertige Menschen über ein künstlerisches Werk urteilen, dem sie geringschätzend gegenüberstehen. Und sicher, über Kunst lässt sich trefflich streiten. Ich muss es wissen, denn ich habe aus dieser Leidenschaft einen Beruf gemacht. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem glücklichen Zufall und einem Meisterwerk? Antwort: Die Frage ist falsch gestellt. Denn das wahre Genie kann einen glücklichen Zufall in ein Meisterwerk überführen, indem es das Prinzip hinter den Dingen erkennt.
Und ich gehe nach Hause und ich kann nicht schlafen. Ich grüble nach, ich überlege, was es sein könnte. Und ich weiß nur, dass es irgendwas gibt. Dass es irgendwas gibt, was all diese Dinge gemeinsam haben. Eine Formel. Es muss eine Formel geben, die das herstellt. Und da habe ich mir ein Bier aufgemacht. Und wie das ploppt, wie ich den Kronkorken aufmache, sehe ich plötzlich die Formel vor mir. Auf einen Schlag ist er da. Es ist ein Ort, es ist eine Jahreszahl, es ist eine Tätigkeit und es ist ein Symbol. Und diese vier Sachen zusammen sorgen für ein positives Gefühl oder eine Sehnsucht. Auf jeden Fall müssen diese Sachen zusammen in sowas einmünden, wo dann am Ende ja nicht wichtig ist, ob du mal in Buenos Aires warst zum Tanzen und wann das genau gewesen ist. Das ist alles nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass du das Hemd trägst, in dem es passieren könnte und aufgehoben bist in einer Gruppe von Menschen, die das vielleicht tun. Du bist vielleicht ein Typ, der auch mal nach Buenos Aires zum Tanzen fährt. Du bist ein Typ, der auch mal zum Segeln nach Portland fährt. Warum soll man dir nicht mal einen Flugzeugträger unterstellen? So ein Typ bist du einfach. Also auch nur so als Marktlücke gesponnen jetzt. Wenn man das anbieten könnte, machen Sie Urlaub auf einem Originalflugzeugträger von 1958. Ich wette, da gibt's Leute, die buchen das. Die würden das buchen. Das gibst du noch draußen. So.
Die schweren Tabakschwaden wabern im orangenen Licht der uralten Stehlampe um Falkos Kopf. Wie eine Aureole beleuchten sie die Züge in seinem fahlen Gesicht, die von der Zufriedenheit durch Erkenntnis erzählen. Ein russischer Ikonenmeister hätte es nicht besser treffen können. Ich halte inne und betrachte Falko eingehend. Ich sehe die Welten, die uns trennen. Dieses öde Dorf, diese fragwürdige Gesellschaft, dieser vom Alkohol verzehrte Körper. Das alles sehe ich. Und ich muss in diesem Augenblick einsehen, dass ich Falko grob unterschätzt habe.
Und dann habe ich überlegt, so, und jetzt haben wir ja Falko-Motive. Und ich habe schon gesagt, das Motto bei Falko-Motive war immer, bisschen provokant, bisschen national und mit ganz viel Herz und Humor. So, und jetzt dachte ich mir, jetzt muss es doch möglich sein, dass man das Motto von der Falko-Motive übernimmt und diese Formel, die ich gefunden habe für die Hemden, dass man die benutzt mit den Falko-Motiven zusammen. Also eben nicht Buenos Aires, nicht Portland oder was auch immer, sondern deutsche Orte von Bedeutung. Stichwort Königsberg, Mallorca, Altbierbar, Ostpommern, Teutoburger Wald, Nürburgring, Oktoberfest, Peenemünde. Ich habe sofort eine Liste gemacht mit so Orten, wo sozusagen das bisschen provokant nationale Element sofort dabei ist. Und dann das gleiche mit den Jahreszahlen gemacht. Warum nicht mal 1953, 1949, 1968, 1989, 2015? Dann habe ich eine Liste gemacht. Ich habe die ganze Nacht geschrieben, wie ein Verrückter, eben mit Tätigkeiten, die auch wieder dem Falko-Motive-Image mehr entsprechen vielleicht. Tanztee, Blaskapelle, Feierabend, Autowäsche, Grillen, Lagerfeuer, Pflaumenernte, Almabtrieb, Heuernte, Maibockanstich, Kameradschaftswochenende, Autoscooter, solche Sachen. Und dann habe ich mir noch ein paar Symbole rausgesucht, die auch so ein bisschen, also ich sag mal der Adler grundsätzlich oder so ein Lorbeerkranz. Einen Rettungsring habe ich genommen, eine Faust, natürlich ein Panzer, das lag ja bei mir nah, ein eisernes Kreuz, ein Ampelmännchen. So, und das habe ich alles zusammengetan und einen Prototyp entworfen. Ich habe mir eben so ein Hemd genommen, habe ich mal geguckt, wie machen sie das? Habe es jetzt nicht eins zu eins kopiert, sondern habe für so einen Flecktarn entschieden. Und zwar aus einem robusten Baumwollstoff. Und darauf habe ich selber gestickt, ausgeschnitten aus einem anderen Grünton. Prora 1946, Tauchkurs, wunderbar. Und dann habe ich über der Brust aus einem Goldstoff zwei so gekreuzte Schnorchel gemacht und mit einem silbernen Eichenlaubkranz umrankt. So, das war das Erste, was ich gemacht habe.
Ich habe eine Variante dieses Entwurfs später im Katalog von Falkos zweiter Firma gesehen. Meine erste Reaktion auf das Deluxe-Herren-Freizeithemd Prora 1946 war ein leichter Grusel angesichts der inhaltlichen und ästhetischen Verirrung. Mein zweites Gefühl war trotzige Anerkennung. In dem Katalog war das Hemd mit 88,75 € ausgepreist und ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass Falko eine Formel gefunden hatte, mit der sich seine speziellen Talente in Gold verwandeln ließen.
Und dann hatte ich das Hemd. Also ich habe es nicht angezogen, ich hatte es verpackt als Geschenk, weil ich bin damit zu Jessie zum Geburtstag gegangen, ihr 33. Geburtstag. Und ich komme gerade rein, ich sehe sie da stehen, umringt wie immer. Ich gehe direkt auf sie zu und gebe ihr das Geschenk. Ich sage, liebe Jessie, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Sie nimmt es, das Päckchen, reißt es auf, guckt sich das an, das Hemd, und sagt, was soll das denn sein? Und da sage ich, gucke ihr direkt in die Augen und sage, das, Jessie, das ist dein goldenes Ei. Das ist unsere Fahrkarte auf die nächste Ebene. Und sie sagt, komm, das hier würde ich ja nicht mal zum Autoputzen hernehmen. Sie mag nur ja keinen Fleck Tarn, ja? Das weiß ich auch, dass sie das nicht mag. Wann warst du in Prora, fragt sie mich. Genau, was ich auch im mittleren Stern immer gedacht habe. Ich habe mich aber nicht irritieren lassen. Ich habe gesagt, ah gut, wenn du mir nicht glaubst, jetzt hast du es eh. Nächste Woche, weißt du, ist Scheunenfest in Flöz. Zieh's doch einfach dem Heiko an, es müsste ihm passen. Dann lass ihn mal ein bisschen laufen, soll das mal ein bisschen durch Scheunenfest tragen. So einen kleinen Testlauf. Kann man ja mal gucken. Kostet ja nichts. Ja, haben wir ja. Und wenn du damit dann am Ende nur dein Auto putzen willst, Jesse, dann habe ich dir vielleicht den schönsten Putzlappen geschenkt, den du je bekommen hast. Dann habe ich mich weggedreht, bin einfach gegangen.
Falco zündet sich an der Glut seiner Zigarette eine neue an. Er hustet heftig, aber es klingt fröhlich. Ich ahne, dass Jessica ihre Ablehnung bald aufgeben wird.
Und dann habe ich gewartet. Habe ich eine Woche gewartet, bin aufs Scheunenfest. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat dem Heiko tatsächlich das Hemd angezogen. Und man muss über den Heiko sagen, der macht Eindruck. Der Eindruck ist in erster Linie, also wenn man ihn nicht kennt, hat man, glaube ich, erstmal Angst vor ihm. Aber er ist jetzt nicht sehr schön, ist kein sehr schöner Mann, kann man nicht sagen. Aber bei dem Scheunenfest, als ich kam, saß der Heiko an einer Bierbank und um ihn herum saßen nur Frauen und im Hintergrund die neidischen und eifersüchtigen Männer, die aber nicht geguckt haben auf ihre Frauen, dass die mit dem Heiko nichts machen, sondern nur dem Heiko auf die Klamotte geguckt haben. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, natürlich, das Scheunenfest von Flöz, es ist nicht die Fanmeile in Berlin, ja, aber so ein bisschen den Eindruck, wie das da wohl gewesen sein muss, den Eindruck hatte ich plötzlich auf dem Scheunenfest. Und die Jessie, kaum dass sie mich erblickt, rennt so auf mich zu, fällt mir um den Hals und flüstert mir ins Ohr, Falco, es tut mir so leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Du bist ein Genie. Falco, ich nehme alles zurück. Und dann sind wir, ich meine, es heißt Scheunenfest, ne? Dann sind wir ins Heu. Aus nichts. Das war das erste Mal, dass die Jessie und ich, also man kann sagen, dass die Eiszeit in eine, es war dann eine Heißzeit in der Folge.
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Ihnen, liebe Hörende, Falkos Schilderung seines ersten Geschlechtsverkehrs mit Jessica Buge zur Kenntnis geben sollte. Guter Journalismus ist schließlich einem höheren Ethos verpflichtet und hat in Fallen billiger Sensationslust tunlichst zu widerstehen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es muss. Denn Kontext ist alles.
Und dass ich jetzt plötzlich, wie es die Welt auch immer gemacht hat, Bund, Knast, Kaisertreu, all das führt auf diesen Punkt. Plötzlich liege ich mit der Jessie im Heu. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Seit man denken kann, seit man, ich sag mal, weiß, was Brüste sind, ja, da hatte ich die im Sucher. Und es war immer klar, es war unerreichbar. Denk nicht mal dran. Nein, das ist die Jessie. Ungefähr so, wie wenn der Bill Kaulitz mit der Heidi Klum plötzlich, ja. Und das wollten wir beide. Sie wollte das auch. Also wir haben getrunken, aber wir waren jetzt nicht sturzbesoffen. Und ich dachte ja schon, als die Falco Motive so ins Rollen gekommen ist, eigentlich brauchst du nichts mehr zum Glücklichsein. Weil dir fehlt. Da fehlte schon noch was. Das hatte ich im Heu. Jessica Buge. Mein Traum. In echt. Es war Wahnsinn. Es war kurz, es war wirklich sehr intensiv. Es war wie eine Achterbahn mit nur einem einzigen Looping. Aber der ist ewig hoch, so einen Kilometer oder so. Und dann runter.
Es ist ein glücklicher Moment, der Falcos Leben nachhaltig prägt. Doch dieser schicksalshafte Abend hält noch einen zweiten Einschnitt bereit.
Und dann lief ja draußen das Scheunenfest und es war klar, man kann sich nicht so lange wegmachen, weil dann fängt die Rede an. Ist klar, die beiden sind weg, wo sind die schon heim? Und dann kommen wir raus und dann sieht die Jessie, wie der Scheiko, der hat ja unser Hemd angehabt, das goldene Ei quasi, Prora, und hat zwei Mädels im Arm und die schlecken ihm rechts und links über die Wange und er ist völlig jenseitig, der ist wie ich sag, Graf Koks von der Gasanstalt, er hat das Verwöhnprogramm geordert. Und die Jessie, man glaubt's nicht, ja? Ich meine, wir waren ja auch gerade im Heu. Die Jessie geht hin zu ihm, macht ihm eine Mordszene, so vor allen Leuten. Die waren ja quasi immer sowas on-offiges und so, ja. Also wenn einer immer zusammen ist mit einer und dann doch wieder nicht. Und sie geht hin, macht den Riesenaufstand und der Schalko, der wird so klein mit Hut, aber kickt sich die Ladies an, rechts, links im Arm, sagt, Jesse, du hast recht, ich bin ein furchtbarer Mensch, ich verdiene dich nicht, lass mir nur das Hemd. Sagt er, auf dem Scheinfest. Und da waren plötzlich zwei Sachen klar an dem Abend. Das eine ist, dass der Jesse plötzlich offiziell Solo ist und das passt ja gut, weil wir waren ja gerade in der Scheune. Es war jetzt Platz quasi für mich. Und das andere ist, dass der Jesse unmittelbar klar wird, was unser Hemd, was das für ein Ding ist. Eine Bombe. Also wir hatten vorher ja schon Bomben, aber das war Magie. Unglaublich. So. Und dann muss man sagen, dann hat die Jesse den Nachbrenner gezündet. Die war ja immer schon größer denken, größer denken, größer denken, größer denken. Jetzt hat sie gesagt, das ist pures Gold. Und jetzt schon am nächsten Tag hat sie Pläne gemacht. Und hat gesagt, wir müssen das alles auf solide Beine stellen. Wir brauchen Startkapital. Wir müssen einen Kredit kriegen. Weil die war ja nicht mehr zu bremsen.
In der Folge ihres phänomenalen Testlaufs bemüht sich der Unternehmensgründer Senf in der Rudolstädter Filiale einer deutschen Großbank um Kredit. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein.
Eine bin ich zur Bank, steht ja überall die Einladung, wir helfen Ihnen, wenn Sie brauchen. Oder nee. So, dann gehst du hin, du willst einen Kredit und hast ein paar Monate abgebrummt und hast einen Eintrag im Führungszeugnis. Und dann bleibt das Gesicht schön freundlich von dem Bankmann und das schön freundliche Gesicht sagt dir, dass leider nicht geht, weil ich kriminell war. War, ja, ich sage war, sehr ewig her schon, also ein paar Jahre. Da habe ich kurz gedacht, jetzt langt's gleich. Da habe ich richtig gemerkt, wie es ein bisschen kitzelt in der Faust. Das kann doch nicht sein. Ja, so ein Stück Papier, da fällt ja sein Urteil. Kennt mich ja nicht, ja. Er liest nur hier, war im Kahn. Und nö.
Eine kleine Anmerkung zu jenem Bankangestellten. Jeder kennt diese berühmten Geschichten von vertanen Gelegenheiten. Der schwedische Verleger etwa, der 1944 das Kinderbuch über eine ringelbestrumpfte Halbwaise als unlesbar ablehnt. Oder der britische Plattenchef, der 1960 einer Beatkapelle aus Liverpool bescheinigt, ihre Musik klinge, als ob eine Mülltonne den Berg herunterrolle. Die Geschichte mit dem verweigerten Kredit gehört nicht dazu. Die Ironie liegt hier in dem Umstand begründet, dass die bewusste Großbank zur gleichen Zeit von Falcos Anfrage in eine Vielzahl von kriminellen Aktivitäten verwickelt war, deren juristische Aufarbeitung bekanntlich bis zur Stunde andauert und eine dramatische Restrukturierung des Personals ausgelöst hat, der vor 4 Monaten auf Falcos damaliger Bankberater zum Opfer gefallen ist. Höre ich jemanden ausgleichende Gerechtigkeit sagen?
Die Jessie hat mich beruhigt, die hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, komm, Großer, denk dir nichts, lass mich mal mit dem reden, wer weiß, vielleicht zeigt er sich einsichtig. Und was soll ich sagen? Genau so war's. Also die Jessie, die hat eine Art mit anderen Leuten, die greift auf die ein und dann machen die, ja. Und die Jessie kommt aus der Bank und die hat Geld, den Kredit. Und dann wollten wir gleich zum Notar und eine Firma eintragen lassen und alles. Da sagt sie aber, komm, lass mich das mal alleine machen. Du zeichne mal, wir brauchen ja deine kreative Energie, wir brauchen deine Motive, wir brauchen deinen Kopf. So, und lass mich mal diesen komischen Notarscheiß machen. Und das hat auch super funktioniert. Und ich muss sagen, dass ich da wirklich dankbar war, weil ich muss auch sagen, dass ich in solchen Situationen, ich bin da nicht sehr entspannt. Und wenn dann einer sowas Blödes sagt, wie dieser Bankmann ja auch, nee, Herr Senf, ich da ausraste, ist besser, wenn die Jessie mit kühlem Kopf das macht. Weil ich kann den kühlen Kopf denn nicht haben in so einer Situation. Das kann ich nicht, geht nicht. Ich war richtig, naja.
Ich hoffe, Sie haben aufmerksam zugehört. Denn unter diesen Sätzen ist eine Landmine vergraben, die 3 Jahre später explodieren wird. Eine zweite Sprengfalle wird in wenigen Minuten ausgelegt. Ob sie Ihnen auffällt?
Gut, dann kam sie vom Notar und wir hatten die Firma. Da hatte ich das schwarz auf weiß. Da stand sie als Geschäftsführerin von K&M. Hä? K&M, sage ich. Wie, wo kommt denn jetzt das her? Und sie guckt mich an, grinst und sagt, naja, Knaben und Mädels. Für wen machen wir es denn? Ha? Wir machen unsere Mode für Knaben und Mädels. ist auch so ein Gruß an die Kundschaft, dass man sagt, zwei Geschlechter, ja, klar unterscheidbar. Männer und Frauen, die ziehen unsere Sachen an. Und was der Rest anzieht, wenn es einen Rest gibt, das ist mir wurscht. Ja, Knaben und Mädels, das soll es sein. Es sind die beiden. Es gibt nicht noch ein drittes, viertes, fünftes Geschlecht oder so. Das ist alles ein Quatsch, ja, ne? Wobei, nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht oder so. Wenn einer sagt, ich will lieber, sagen wir auch, ein Mann sein oder so, oder wenn sich der Typ ein BH anziehen will oder eine noch mehr Brüste braucht, sollen sie. Sollen sich ihre Turbane aufsetzen, sollen sie ihre Röcke anziehen, die Typen, dass das ihnen der Bimmel abfriert. Sollen sie machen. Ja, sollen sie von mir aus machen. Wir nicht, denn hier regiert K&M. Knaben und Mädels.
Ich stutze. Falco bietet mir einen Kräuterschnaps an. Als ich dankend ablehne, fragt er, warum ich so ein Gesicht machen würde. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass ich die Phrase Knaben und Mädels mit einer anderen Gestalt aus Falcos Umfeld in Verbindung bringe. Falco lacht fröhlich.
Es war auch, wenn der Scheiko irgendwo hinkam, hat er das immer gesagt. Hallo Knaben und Mädels, so war der Scheiko. Der kam irgendwo hin, das war das Erste, was er gesagt hat. Mal Knaben und Mädels gehört hat, dann wusste man, der Scheiko ist im Raum. Das hat auch kein anderer gesagt, hat sich auch keiner getraut, ja. Es hat mal einer versucht und dachte so, er macht es ein bisschen auf lustig, dass er auch so reinkommt wie der Scheiko. Das hat er bereut, da hinten der Scheiko. Aber gleich den Scheitel gerade gezogen, das kann ich sagen. Und das war ja auch, weil der Scheiko war ja so ein bisschen, wie soll man sagen, der war ja unser Tester. Und der war quasi, wenn man so will, auch so eine Art Geburtshelfer. Und deswegen war K&M, also es ist für die Zielgruppe, aber es ist auch so eine kleine Verneigung, dass man sagt, Heiko, du sollst nicht ungenannt sein. Also du sollst hier auch deinen Anteil haben vom Erfolg, wie beim, also im Abspann von einem Film, das dann auch steht, danke auch an den Scheiko zum Beispiel. Also du auch der Name, K&M. Klar und M. Das ist ganz klar. Also das gesagt hat mit der Zielgruppe und mit diesen anderen, das fand ich gut. Das fand ich wirklich, das war wieder Jans Jesse, denn Knaben und Mädels. Es konnte ja nicht ein anderer Name sein. Nee. Wenn wir eine Firma machen, dann muss sie so heißen. So heißt sie auch.
Wissen Sie, was Branding ist? Vielleicht kennen Sie den Begriff nicht, aber Sie begegnen dieser fragwürdigen Kunst jeden Tag. Gemeinhin wird damit die Vermittlung einer Marke an eine potenzielle Käuferschaft bezeichnet. Wenn man 2014 den Namen seiner Modefirma mit K&M abkürzt, ist, vorsichtig formuliert, die Verwechslung mit einem Konkurrenten aus Skandinavien nicht ausgeschlossen. Jessica Buge fand diese Idee pfiffig. Die Rechtsabteilung des nordischen Bekleidungsriesen nicht.
Die Jessie meinte, es wäre wichtig, dass es abkürzbar ist, kurz, knackig, das ist ein Erfolgsmodell. Ich sag mal C&A zum Beispiel, ja, P&C. Und es sind immer so, haben auch einige gesagt, K&M dann, ne? Gibt's da nicht dieses schwedische Modehaus, ha? Nee, habe ich gleich abgebogen, habe ich gleich gesagt, nee, Leute, so nicht, von wegen das schwedische Modehaus. Auf dem Fuß erwischt er mich nicht. Erstens hat das Alphabet nur 26 Buchstaben, ja, also was willst du machen? Pff, also, und dann haben wir mit denen nichts zu tun, wirklich ja nichts. Zum Beispiel, die lassen ihren, ich sag's auf Deutsch, Dreck. Das lassen die produzieren in irgendwelchen Billiglohnländern, ja, in Bangladesch oder in Pakistan, Indien, China. Mit uns ist das nicht zu machen, habe ich gesagt. Wir produzieren schön hier vor der eigenen Haustür in Polen. Ich meine, es geht doch auch um die Leute hier, um die Region. Ja, das ist denen alles völlig wurscht. Dieses schwedische Modehaus. Also, weißt du, da muss man schon wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, dass man sagt, dass wir nur bei denen quasi auf der Welle mitschwimmen wollen und so. Also wirklich lächerlich. K&M. Da muss man schon wirklich die Hosen mit der Kneifzange anziehen. Also, da muss man schon wirklich sehr böswillig sein, dass man uns sowas unterstellt, wie dieser Anwalt von denen, ja, der uns da den Brief geschickt hat. Ja, und schreibt dann irgendwas mit Copyright Infringement. Ja, und dass wir nur versuchen, an deren Erfolg teilzuhaben. Als hätten wir das nötig, ja. Die wollten richtig, dass wir einen anderen Namen nehmen. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Wir haben uns natürlich den Brief gleich gerahmt, weil wir dachten, na, kick mal an hier. Das ist ja nicht irgendwer, dieses Haus, ja, dieses Geschäft. Und dass die plötzlich uns wahrnehmen, da waren wir schon ein bisschen stolz, auch Jesse und ich. Es war natürlich trotzdem ein Quatsch, ja. Also da denkt man sich auch, haben die sonst nichts zu tun, die Anwälte, ja. Dass sie irgendwie durch die Gegend gehen und überall nur noch, da muss man schon wirklich paranoid sein, dass man auf so einen blöden Gedanken kommt. Wir haben sozusagen aus dem Nichts, nur mit Idee und Köpfchen, haben wir eine Marke gemacht. Und da ist es eigentlich eine Frechheit, dass sich so ein Laden wie dieses Modehaus hinstellen kann und uns einfach so Anwaltspost zuschicken kann. Ich finde, unsere Regierung macht so viel, auf Deutsch gesagt, Quatsch, ja. Aber wenn es mal wirklich darum geht, dass die Einwohner geschützt werden, da kannst du lange warten. Eigentlich müsste der Schwede froh sein, dass er bei uns in Deutschland verkaufen kann. Stattdessen schicken die uns Post? Na, ich glaube, es hackt. Naja. Aber das ist das Schöne, wenn man einen künstlerischen Beruf hat. Man kann all das nehmen. All die Wut. Auch der Ärger über die Ungerechtigkeit. Und kann daraus ein Motiv machen. Alles kann T-Shirt werden. Alles kann Hemd werden. Und ich sage mal, die schwedische Serie. Naja, ist ein anderes Kapitel. Es wurde dann zurückgezogen. Da gab es dann eben eine einstweilige Verfügung. Das mussten wir alles einstampfen. Es hat uns nur stärker gemacht. Also, weil man kann vielleicht die Hemden nicht verkaufen, aber man kann natürlich die Geschichte erzählen, warum man die Hemden nicht verkaufen darf, ne? Das können sie einem nicht verbieten. Die können eine ganze Menge verbieten. Die können einem viele, viele Stöckchen ins Rad stecken, also in die Speichen stecken. Aber sie können dir nicht verbieten zu treten.
Ich unterbreche, Falco. Knaben und Mädels, eine Firma, die sich erklärtermaßen an die vergessenen Deutschen wendet, lässt in Polen produzieren? Ich frage Falco, ob ihm das nicht widersprüchlich vorkommt.
Mit dem, was wir gelernt haben aus der Falco-Motive, haben wir einfach weitergemacht mit K&M, nur halt viel größer. Wir wollten das von vornherein richtig machen und deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir produzieren direkt in Polen. Wir lassen da zusammennähen und machen da die Produktionsstrecke. Jetzt in der Rückschau klingt's total komisch, ja, dass man weiß, hinter der Grenze hat man halt so eine Halle und da kommen täglich 400 Leute zusammen, also in verschiedenen Schichten und machen einem diese Sachen. Es klingt jetzt gigantisch, aber es war eigentlich für die Jessie und auch dann natürlich für mich der nächste logische Schritt. Ja, wie soll man sagen? Das war, als hätte man einen Vertrag abgeschlossen mit der Glücksgöttin, weil es hätte ja auch schief gehen können, ne? Weil wenn du sozusagen, wenn du dir da so eine Halle baust, in Polen, das ist eine Halle, da sitzt du drauf. Also wir hatten schon relativ viel Vertrauen da rein, dass das gehen würde, aber du weißt ja nicht, was passiert, ja? Die Bundesregierung macht irgendein Gesetz und plötzlich darf sie irgendwas nicht mehr machen. Oder irgendeine Behörde sagt, die Zahl und den Ort dürfen sie zusammen nicht auf einem Freizeithemd draufdrucken. Ist auch alles möglich, war aber nicht, sondern es ist wieder gegangen wie geschnitten Brot.
Die Antwort befriedigt mich nicht. Vielleicht hat Falco mich missverstanden. Immerhin hat er während unseres Gespräches eine kleine Flasche Kräuterschnaps ausgetrunken. Vielleicht fällt ihm der Widerspruch gar nicht auf. Vielleicht sind ihm aber auch einige der Dinge, über die er sich gerne ereifert, im Grunde seines Herzens egal.
Da gibt's auch diesen... Ja, hab's doch mal den, egal was der gemacht hat, es wurde immer gleich ein Erfolg, so ein König oder so. Und so ungefähr war das mit uns auch. Und, Mann, das ist der Schröder vom Orthopädieladen mit seinem Trabant, der kann nicht lassen von der Vergangenheit. Das ist wirklich, das ist 30 Jahre her, Schröder, Mensch. Der kann nicht loslassen. Das Fahrzeug ist gleich vorbei. Wenn es ein Tier wäre, hätte man es schon lange erschossen. Mann. Also wir haben so sah es dann aus. Wir hatten die Firma. Die Firma hatte das Kapital. Wir hatten die Produktionsstrecke hatten wir in Polen. Und wir hatten vor allen Dingen einen Katalog. Denn ich habe aus all den Jahreszahlen, die Orte, das alles. Daraus habe ich so eine Liste gemacht, die sich beliebig kombinieren ließ. Und so konnten wir dann in Windeseile zig Motive entwickeln, die wir sofort... Meine Herren, Mensch, der Schröder, Ich glaube, es war der Schluss jetzt. Das ist immer das Jens am Schluss, kommt nochmal ein dicker Knall, dann rauscht er los. Manchmal steht er halt ewig. Da hast du dir zwischenzeitlich schon Bier aufgemacht und halb getrunken. Da hört man noch die letzte Fehlzündung. Was macht er denn? Dann fährt er zum Bäcker, holt sich 3 Brötchen, kommt zurück. Das ist eine Strecke, wenn du es zusammenrechnest, 350 Meter. Das muss er mit dem Trabi machen, weißt du? Naja, Schröder. So, jetzt. Das war er, der Letzte. Jetzt verhält's nur noch.
Klick. Klick. Den unfreiwillig komischen Auftritt des Nachbarn konnte ich leider nicht herausschneiden. Weil Falco in diesem scheinbar banalen Moment eine wichtige Information über seine Arbeit fallen lässt. Klick, klick. Tatsächlich ist er gerade auf die zweite Mine getreten und steht jetzt mit beiden Beinen auf einer Sprengfalle. Juristisch gesehen. Recherche.
Привет, Искунца.
Nicht sofort dahin, ich kann nicht schwimmen.
Privet Iskunza. Wie mir Freunde in Paris unlängst bestätigten, ist mein Französisch keine Beleidigung ihrer schönen Sprache. Ich lese Chaucer und Shakespeare im Original. Und auch mein spanisches Vokabular spielt in einer anderen Liga als das Un cerveza, por favor, des deutschen Durchschnittstouristen. Das Russische hingegen ist mir aufgrund meiner Beschulung im Westdeutschland der 70er und 80er Jahre unvertraut. Darum greife ich noch einmal auf die Hilfe von Frau Dr. Selma Wolkow zurück, die am Baltischen Marineinstitut in Kaliningrad als Analystin für den slawischen Sprachraum tätig ist. Schöne Grüße vom Stinktier. Das ist die wörtliche Übersetzung jener Worte, die die junge Frau ausspricht, bevor sie Falco in das eiskalte Wasser des Hafenbeckens von Murmansk stößt. Stinktier. Mancher Zoologe wird einwenden, dass der deutsche Name des possierlichen Säugers unglücklich gewählt ist. Es ist jedoch nicht zu bestreiten, dass das Stinktier oder Skunk, wie es von der indigenen Bevölkerung der heutigen USA getauft wurde, ein übelriechendes Wehrsekret verschießen kann, das in einer übergroßen Afterdrüse produziert wird. Ich konnte mich selbst von dieser Tatsache im Rahmen einer Reportage über das Simple Folk Festival in den amerikanischen Appalachen überzeugen. Ende der 90er Jahre war das. Damals wollte sich eines der Tiere unseres Proviants bemächtigen und nach dem beherzten, aber unüberlegten Eingreifen meines Tonmannes waren wir mehrere Stunden lang damit beschäftigt, die olfaktorische Überraschung aus unserer Kleidung zu waschen. Vergeblich. Wie auch immer man die hiesige Namensgebung des schwarz-weißen Räubers bewerten mag, sowohl das deutsche Wort Stinktier als auch das russische Skunza weckt sofort beleidigende Assoziationen. Es wird im Sprachgebrauch meistens abwertend verwendet. Sei es nun, um die hygienischen Defizite einer Person hervorzuheben oder ein sozial unverträgliches Verhalten anzuprangern. Diese letzte Lesart interessiert mich. Frau Dr. Wolkow versichert mir, dass es in Russland keine Stinktiere gibt, zumindest nicht in freier Wildbahn. Trotzdem wäre der Begriff eine alltäglich verwendete Schmähung. Genau wie in Deutschland, wo zwar das Tier nicht heimisch ist, wohl aber die allegorische Beleidigung. Da die junge Frau vor ihrer Attacke Grüße vom Stinktier bestellt, handelt sie offenbar in dessen Auftrag. Frau Dr. Wolkow veranschlagt den Dialekt der Attentäterin auf die Gegend um den Oblast Nowgorod, also weit entfernt von Murmansk. Es steht also zu vermuten, dass das Stinktier zumindest eine ortsfremde Agentin dazu gedungen hat, Falco aufzuspüren und auszuschalten. Möglicherweise sogar ein ganzes Team. Schließlich hört man Falco murmeln: Wie haben die mich so schnell gefunden? Der landesweite Einsatz von mordbereiten Söldnern lässt den Schluss zu, dass das Stinktier kein Eierdieb ist, sondern über erhebliche Ressourcen und die Entschlossenheit verfügt, diese Mittel einzusetzen. Folgen wir aber diesem Gedanken, stellt sich sofort die Frage, welche kriminelle Größe sich freiwillig als Stinktier bezeichnen würde. Welchen animalischen Spitznamen würde ich mir geben, wenn ich eine russische Unterweltgröße wäre? Eine Vielzahl von gefährlichen oder ehrfurchtsgebietenden Bestien kommt mir in den Sinn. Wolf, Tiger, Panther, Luchs, Bär, vielleicht auch Schakal, Iltis oder Marder. Aber niemals würde mir Stinktier einfallen. Wer sollte ein kriminelles Syndikat ernst nehmen, dessen Oberhaupt einen so komischen Spitznamen trägt? Welche Verbrechen ließen sich unter diesem Banner begehen, das mich bestenfalls an die legendäre Cartoon-Figur Little Tinker aus der Feder von Tex Avery erinnert, schlimmstenfalls aber an den handgewebten Mohair-Poncho, den ich schlussendlich wegen des infernalischen Gestanks in den Appalachen lassen musste. Bei einer Skype-Konferenz teile ich diesen amüsanten Gedanken mit der charmanten Frau Dr. Volkov. Zu meinem Erstaunen lacht sie nicht mit. Stattdessen fragt sie mich, ob ich die Berichterstattung über die virtuellen Offensiven während der letzten US-Wahlen verschlafen hätte. Als ich protestieren will, verweist sie mich plötzlich auf einen dringenden Termin, der sie zur Beendigung unseres Gespräches zwingt. Ich spüre, dass ich in Unkenntnis der russischen Verhältnisse gefährliches Terrain betreten habe. Schweren Herzens beende ich mein Gespräch mit Selma Volkov. Während ich auf den erloschenen Schirm meines Laptops starre, hallt ihre Frage in mir nach. In welcher kriminellen Welt könnte ein Stinktier Eindruck machen? Vielleicht in jener, in der auch Pepe the Frog, Grumpy Cat oder Cozy Bear für Umsatz und Schrecken sorgen? Ist in dieser Gesellschaft nicht auch eine Ameise vorstellbar? Meine Mansardenwohnung liegt zwar wie in Berlin üblich im 6. Stock, aber der Schmargendorfer Verkehr ist leider dennoch überpräsent. Trotzdem kann ich in diesem Augenblick mein eigenes Herz rasen hören. Falco, wo bist du nur hineingeraten? Einige Wochen später erreicht mich eine verschlüsselte E-Mail. Sie stammt von Selma Volkov. Sie erklärt mir, dass sie gelegentliche Aufträge für den Inlandsgeheimdienst ausführen muss und deswegen besser nicht in dieser Reportage genannt werden möchte. Ich verspreche, ihren Namen und ihre Arbeitsstelle zu anonymisieren und verabschiede mich endgültig von Selma Volkov, die eben nicht Selma Volkov ist. Ihrer Mail ist eine Grafik angehängt, eines jener Memes, die sich in den sogenannten sozialen Medien großer Beliebtheit erfreuen. Das Meme besteht aus einer rassistischen Fotomontage, die mit einem satirischen One-Liner untertitelt das Liebesleben des deutschen Justizministers verunglimpft. Ich komme auf dieses Bild in der nächsten Episode zurück. Für heute soll uns das kleine Logo interessieren, das in der rechten unteren Ecke des Bildes zu sehen ist. Eine verächtlich grinsende Ameise, die provozierend den Mittelfinger hebt.
Falco Senf, der Mann, der den Wettercode knackte. Teil 5 von 7. Falco Senf schmeckt wie die zuckerfreie Variante von Senfricke. Gregor Weil hat in einem Paralleluniversum die gleiche Schuhgröße wie Mark Zwintz. 49. Idee und Dialoge, Sven Fricke und Mark Zwintz. Regie, Ton und Schnitt, Mark Zwintz. Die Personen und Handlungen dieses Hörstücks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt. Fast. Eine Produktion aus der Reihe Echte Geschichten von falschen Leuten. Hamburg, Berlin, 2019.